Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Bis zu Davos neue Wohnungen für Einheimische gebaut sind, bleibt der Wohnraum knapp. Umso genauer schaut die Gemeinde darum seit dem Sommer her, ob Erstwohnungen auch tatsächlich von Einheimischen genutzt werden. Jetzt gibt es erste Resultate. Zuerst gehen wir thematisch aber in die Stadt Zürich. Dort hat der Kanton Graubünden nächsten Frühling einen speziellen Auftritt. Das zwei von den Themen heute. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön, sind ihr mit dabei. In der Stadt Zürich ist es eine lange Tradition. Immer am dritten Montag im April wird mit einem grossen Fest der Böck auf dem Sechselütenplatz verbrennt. Je schneller der Kopf vom Böck platzt, desto besser soll der Sommer werden. Dazu gibt es einen grossen Umzug mit einem Haufen verkleideten Leuten in Strumpfhosen und Perücken, auch bekannt als Zünft und verschiedenen Schweizer Bekanntheiten. Traditionell ist auch immer ein Gastkanton am Anlass mit dabei. Im kommenden Sechselüten ist der Kanton Graubünden. Und etwas stellt der Regierungspräsident Markus Kaduff schon mal klar. Die Bündner Regierung wird sich an dem Gastauftritt nicht in Strumpfhosen und Perücken gekleidet unter die Zünft mischen.
Also ich kann nur für mich reden und das wird garantiert nicht der Fall sein. Aber wir werden dort präsent sein, wir werden an der Eröffnung alle dort sein und wir werden dann mit den verschiedenen Zünften im Umzug mitlaufen und das ganze Programm mit denen mitmachen. Weniger in Strumpfhosen.
Los geht der Gastauftritt vom Kanton Graubünden am Sechselüten, aber nicht erst am Montag mit dem Umzug, sondern schon am Freitag vorher mit einer Eröffnungsfeier in der St. Peterskirche. Hauptschauplatz vom Auftritt soll aber der Lindenhof sein. Der ist während 4 Tagen quasi in Bündner Hand, wie der Armin Spescha sagt. Er ist Projektleiter vom Lindenhof und verantwortlich für die Kommunikation vom Bündner Gastauftritt.
Wir bringen sehr viel Einheimisches nach Zürich. Also wir haben den Markt, wo wir Produkte aus allen Sprachregionen haben, aus allen Kulturregionen. Wir haben den Lindenhof-Auftritt, wo wir Musik haben, wo wir Kultur haben. Auch dort haben wir geschaut, dass wir alle Sprachen vertreten haben, alle Regionen vertreten haben, auch alle Generationen vertreten haben. Also es ist wirklich ein reiner Bündner Auftritt dort.
Weiter kann man auf dem Lindenhof im Stroh schlafen oder das Tanzbein schwingen am Schnulz im Sulz. Die Schlagerparty, die immer im Frühling einen Haufen Leute auf Lags ins Skigebiet lockt, ist auch am Sechselüten mit dabei. Alles unter dem Motto «Echt Pazifik».
Wir vertreten hier die typischen Bündner Werte. Es ist uns wirklich wichtig, dass wir aber auch abgeleitet von denen, dass echt Pazifik sein wollen. Wir wollen nicht runtergehen, irgendwie Geschichten erzählen, grosse, gescheite Geschichten, intellektuell, sondern wir wollen einfach Pazifik sein. Wir wollen mit den Bündnerinnen und Bündnern in Zürich, aber auch mit den Zürcherinnen und Zürchern und mit allen Gästen, wir wollen Pazifik dort sein. Wir wollen etwas zusammen erleben und das ist uns wichtig, die Sympathie und das Erleben.
Der Gastauftritt sei aber nicht nur da, um in Zürich während diesen 4 Tagen eine gute Zeit zu haben. Laut dem Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff soll der Auftritt auch das Bild prägen, das die Leute aus Zürich von Graubünden haben.
Es ist unser Quellmarkt für Gäste, dass wir den Kanton Graubünden mit all seinen Schönheiten, sei das kulinarisch, landschaftlich, Aktivitäten in Erinnerung rufen, dass wir aber auch zeigen können, dass der Kanton Graubünden ein lebenswerter Kanton ist, wo man arbeiten und leben kann, wo auch attraktive Firmen hat und Arbeitsplätze. Und eben zuletzt erhoffen wir uns auch, dass man die Beziehungen zum Kanton Zürich vertiefen kann und ein Netzwerk weiter aufbauen kann und ausbauen kann.
Kostet tut der Gastauftritt der Kanton 500'000 Franken. Nach 2004 ist es der zweite Bündner Gastauftritt am Sechselüten. Erstwohnungen sollten der einheimischen Bevölkerung dienen. Aber genau das ist in Davos nicht immer der Fall. Die Gemeinde hat darum angefangen zu kontrollieren, ob Erstwohnungen richtig genutzt werden und dabei auch ein paar Verstöße aufdeckt. Der Linus Reichelt berichtet.
Bis neue Wohnbauprojekte für Einheimische realisiert sind, bleibt der Wohnraum in Davos knapp. Umso genauer schaut die Gemeinde darum an, ob Erstwohnungen auch tatsächlich als solche genutzt werden. Seit dem Sommer werden die systematisch überprüft, mit ersten Resultaten. Wieso es die Kontrolle braucht, weiss die Stadthalterin von Davos, die Valerie Favre-Acola.
2012 haben wir über die Zweitwohnungsinitiative abgestimmt und damit auch über Beschränkung von Zweitwohnungen bzw. Bau von Zweitwohnungen. Und die Gemeinde Davos gehört zu den Gemeinden, wo entsprechend keine Zweitwohnungen mehr gebaut werden können. Im entsprechenden Wohnungsregister müssen wir natürlich auch führen, welche neue Wohnungen mit Nutzungsbeschränkungen entsprechend gebaut werden. Und das gilt jetzt natürlich auch zu kontrollieren.
Besonders auffällig sind Wohnungen, bei denen seit mehreren Monaten niemand gemeldet ist. Auf dem Papier sind sie leer, in der Realität aber häufig bewohnt. In gewissen Fällen zeigt fast die Hälfte von einem Wohnblock Unregelmäßigkeiten auf. Die Valerie Favre-Acola erklärt, was so eine Unregelmäßigkeit heissen kann.
Grundsätzlich ist dort vielleicht das Subjekt angemeldet, aber man stellt fest, dass die so gut wie nie in der Fos ist und auch der Lebensmittelpunkt nicht da hat. Das heisst, bitten dann die jeweiligen Mieter oder Besitzer um eine Stellungnahme und versucht dann, den Lebensmittelpunkt dann abzuklären. Sollte sich das erhärten, dass der Lebensmittelpunkt tatsächlich nicht in der Fos ist, sondern im Unterland, dann tun wir entsprechend Strafanzeige einreichen.
Wie viele so Fälle es insgesamt schon gibt, können die Gemeinde aber noch nicht sagen. Das, weil nicht alle Kontrollen schon durchsägen. Die Gemeinde beobachtet immer wiederkehrende Täuschungsversuche, auch Ski-Anmeldungen genannt. Das heisst, Leute melden sich oder andere in Davos an, leben aber weiterhin im Unterland.
Leider tut man oft auch die Jugendlichen, also die Kinder, anmelden auf die Wohnung und vergisst dabei, dass die Jugendlichen oder die Studierenden eben einen entsprechenden Eintrag im Strafregister riskieren. Und das ist nicht ideal für die jungen Menschen, die vielleicht im Berufsleben noch etwas Größeres vorhaben.
Für die Gemeinde ist klar, entscheidend sind nicht formale Adressen, sondern die tatsächlichen Lebensumstände. In mehreren Fällen hat Davos darum schon Strafanzeige eingereicht.
Die Konsequenzen sind natürlich klar. Für so Personen ist das nicht unbedingt sehr angenehm. Es kann ein Buß sein, aber eben bis zu 3 Jahre Gefängnis sind grundsätzlich möglich. Weniger schön ist, wenn man so einen Eintrag im Strafrechtsregister hat.
Die verschärften Kontrollen zeigen Wirkung. In einzelnen Fällen sind Wohnungen noch während dem laufenden Verfahren wieder an Ortsansässige überlassen worden.
Für viele Einheimische ist Wohnraum zu Davos ein zentrales Thema. Die verschärften Kontrollen sollten helfen, bestehende Wohnungen tatsächlich verfügbar zu machen. Wer heute in Chur und in der Umgebung war und zum Kalender geschaut hat, hat es vielleicht gesehen, grosse Rauchwolken sind aufgestiegen und ein Helikopter war am Berg unterwegs. Was dort los war, weiss Livia Jungo.
So hat es heute Morgen beim Kalender in Chur getönt. Immer wieder ist ein Helikopter im Rigo Wasser holen und hat das dann über dem Zielhang vom Militärübungsgelände entleert. Das aber nicht etwa zum Feuer löschen, sondern als Vorbereitung und Sicherheitsmassnahme für das kontrollierte Abbrennen von einem Teil der Wiese. Das muss laut Daniel Kühling regelmäßig gemacht werden. Er arbeitet beim Kompetenzzentrum für Natur- und Denkmalschutz vom Bund.
Das ist klar eine Sicherheitsmassnahme. Und zwar haben wir hier oben viel Gras, das im Sommer dürr wird. Und wenn da geschossen wird, kann es Funkenschlag geben. Und dass es dann keine unkontrollierte, grössere Brände gibt, tun wir im Winter das überschüssige Gras abbrennen. Einfach das, was die Schafe im Sommer nicht abgefressen haben.
Dass das Wiesenabbrennen im Zielhang vom Militärübungsgelände regelmässig gemacht wird, hat gute Gründe. Weil der Funkenschlag hat schon das ein oder das andere Feuer ausgelöst.
1943 war der ganz grosse Brand, der 3,5 Wochen lang man musste löschen, der Dörfer bedroht hat. Man hat dann sporadisch immer wieder gewisse Abbrände gemacht, aber im 2003 war es so ein richtiger Hitzesommer, wo es überall auch Brände gab. Und da hat man gemerkt, wir müssen regelmässig das überschüssige Gras abbrennen und darum sind wir dann auf die Methode zurückgekommen.
Ohne diese Massnahme dürfte das Militär im Sommer wochenlang nicht schiessen und der Übungsplatz wäre unbrauchbar. Das Abbrennen bringe aber nicht nur der Armee etwas, sondern auch der Tier- und Pflanzenwelt.
Der Vorteil ist eben, dass dann, wenn sie wirklich verletzlich sind, die Tiere und die Pflanzen im Sommer, wir weniger Spontanbrände haben und dass mehr Licht ist im Frühling, dass Blumen aufwachsen können und die Insekten dann auch wieder einen Lebensraum haben. Dass eben nicht alles mit Adlerfarn und mit Gras und später mit Büschen überwuchert.
Damit alles nach Plan läuft, sind mehrere Dutzend Leute vor Ort. Unter anderem die Feuerwehr, Helikopterpiloten und Soldaten. Es braucht ja Haufe Sicherheitsmassnahmen, damit es dann auch nur dort brennt, wo es sollte.
Erstens hat man dann schon nach dem 43 angefangen, Brandschutzmauer bauen. Man hat verschiedene Reservoir gebaut, man hat eine Strasse aufgebaut, wo die Feuerwehr eingreifen vom Boden aus. Aber natürlich ist der Helikopter viel schneller auf linker, kann grössere Wassermengen bringen. Und wir tun schon vor dem Brand rings um die gewünschten Brandflächen alles benetzen, dass das Feuer dort schön begrenzt bleibt.
Ein hundertprozentiger Schutz vor einem Feuer gäbe es aber auch nach dem Abbrennen nicht. Darum wird jeden Sommer beurteilt, wie der Hang aussieht. Wenn es sehr trocken ist, gibt es trotzdem ein Schiessverbot.
Wegen gesetzlicher Vorgaben dürfen maximal 5 Hektar auf das Mal abgebrannt werden. Heute waren es 3 Hektar. Der Rest sei gut genug von den Schöfen abgerast worden. Wir kommen zu den weiteren Meldungen vom Tag, zusammengefasst von der Selina Rittich.
Ein ehemaliger Bündner Richter, der wegen der Vergewaltigung von einer ehemaligen Praktikantin gerichtlich verurteilt worden ist, will das Urteil nicht akzeptieren. Wie RSI berichtet, leitet er gegen das Urteil vor erster Instanz Berufung ein. Das Regionalgericht Blessur hat der Mann zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten und einer Geldstrafe von 60 Tagen an 90 Franken verurteilt. Es handelt sich um bedingte Strafen mit einer Bewährungszeit von 2 Jahren. Swissgrid stärkt die Stromversorgung im Kanton Graubünden. Der nationale Betreiber der Höchstspannungsnetz treibt den Ausbau und die Modernisierung weiter voran. Wie es in einer Mitteilung heisst, ist ein wichtiger Meilenstein der neue Transformator im Unterwerk Bonaduz, wo seit kurzem in Betrieb ist. Der verbindet Netz mit verschiedenen Spannungen miteinander und sorgt so dafür, dass der Strom aus den Bündner Wasserkraftwerken und alpinen Solaranlagen zuverlässig transportiert werden können. Das Projekt hat rund 70 Millionen Franken kostet. Wie es weiter heisst, gäbe es auch beim Leitungsprojekt La Puntzils im Domlesk Fortschritt. Die über 60 Jahre alte Leitung werde vollständig erneuert, auch weil sie zentral für den Stromaustausch mit Österreich und Italien sei. Die Bauarbeiten sollen die 2027 anfangen und kosten die rund 100 Millionen Franken. Daneben laufen in Graubünden weitere Sanierungen und Erneuerungen, unter anderem in der Surselva, im Albulatal und im Engadin. Der Kanton Graubünden hat in Zukunft einen Musikanlass weniger im Programm. Das Indoor Sounds Festival Dissentis schließt nach 13 Jahren seine Türen. Das haben die Veranstalter über Social Media bekannt gegeben. In dieser Zeit sind unter anderem grosse Namen wie Stefanie Heinzmann, der Blick oder der Sido Schutzgast gewesen.
5 Stimmen, kein einziges Instrument und gleich tönt es, als wäre eine ganze Band am Musizieren. Das ist A Cappella-Musik und genau das macht die Gruppe in Vivas. Der Freitag ist in Vivas zu Langquart für ein Konzert und damit nur wenig Kilometer von dem Ort entfernt, wo alles angefangen hat. Heute ist in Vivas in der Schweizer Eventszene nicht mehr wegzudenken. Auf YouTube haben sie fast 1 Million Aufrufe und in über 10 Jahren haben sie 300 Auftritte gehabt, national, aber auch international. Gestartet hat aber alles ganz klein als Schulprojekt Cheers, wie Basil Zinsli sagt, er ist seit der Gründung bei der Gruppe dabei.
Wir haben im Jugendchor gesungen und hatten Lust, etwas Intimeres zu machen, wo jeder halt nur eine Stimme singt. Und dann haben wir mal ein bisschen angefangen, so Wise Guys Songs zu singen. Das sind eine recht coole Band aus Deutschland. Und so ist das eigentlich entstanden. Und dann habe ich angefangen, ein paar eigene Arrangements zu schreiben. Und dann haben wir dann unser erstes grosses Konzert gemacht in der Aula in Schiers. Und jetzt sind dann mega viele Leute gekommen, wir waren mega stumm gewesen. Und ja, das war eigentlich so der Startschuss gewesen.
Das war im Jahr 2011. Damals war nur der Basil Zinsli dabei. Weil die Gruppe einen Beatboxer gebraucht hat, ist ziemlich schnell einmal der Claudio Cilardoni aus Zürich dazugestossen. Und im Jahr 2018 ist dann mit dem Maurizio Sutter noch ein zweiter Bündner zu In Vivas gekommen.
Ich habe damals im Chor gesungen, in einem Bündner Chor in Zürich aber. Und dann hat der Basil übernommen für eine Weile und hat mich dort abgeworben und zu einer Band geholt.
Daraufhin haben sich noch Tiziana Ciulino als ehemalige The Voice of Switzerland Gewinnerin und der Joel Goldenberger aus Luzern der A Cappella-Gruppe angeschlossen. In dieser Konstellation ist die Gruppe seit gut 2 Jahren unterwegs. Zusammen verbringen sie viel Zeit auf und neben der Bühne, weil A Cappella-Singen sei mit viel Aufwand verbunden.
Der Anspruch zu meiner A Cappella-Band singen ist sehr hoch. Also einerseits technisch, andererseits aber auch sehr zeitintensiv. Das merken wir alle. Durch das man viel reinstecken muss, schöne Fügung, dass wir 5 in dieser Gruppe sind. Aber andererseits ist es auch, dass jeder von uns natürlich sehr Priorität auf das setzen will und muss. Und auch gerne sehr viel in das investiert.
Normalerweise trifft sich die Gruppe alle 2 Wochen zum Proben und neue Choreos einzustudieren. Wenn gerade eine Tour ansteht, kann es auch jede Woche sein. Und das über eine lange Zeit, wie der Basil Zinsli sagt.
In dieser Show ist extrem viel Arbeit geflossen. Also angefangen bei allen Arrangements, dann haben wir alles müssen einüben. Das allein ist etwa ein halbes Jahr gegangen. Und dann nochmal etwa ein halbes Jahr, bis die ganzen Choreos gestanden sind. Und parallel ist die ganze Licht- und Tontechnik einprogrammiert worden, was auch extrem viel Arbeit ist. Also schon ein gutes Jahr an Arbeit, die da reingeflossen ist.
All dieser Aufwand lohne sich aber, gerade auch dann, wenn ein Konzert in der Heimat ansteche, sagt der Maurizio Sutter.
Und letztes Jahr haben wir schon ein kleines Weihnachtskonzert im Kulturhaus machen, das wir selber organisiert haben. Das war auch schon ein grosser Aufwand gewesen im Verhältnis, aber der Ertrag unglaublich für mich, zum daheim in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, dürfen Konzerte spielen, ist nur schon aus dem Aspekt, dass meine Mama einen kürzeren Weg ans Konzert hat, schon riesig. Aber grundsätzlich auch schön, um da alte Freunde zu sehen, Leute, die einem darauf ansprechen. Und es ist natürlich schön, wenn das Feedback so gut ausfällt, wenn man so viel in etwas investiert, ist es immer sehr schön.
In Vivas, also der Name der Gruppe, kommt übrigens aus dem Romanischen und heisst auf Deutsch lebendig oder im Leben. Und wer die A-Cappella-Gruppe auch mal live sehen möchte, sie spielen den Freitag zu Langquart im Forum. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite invivas.ch. Damit endet unsere heutige Sendung. Ihr findet die und alle Sendungen auch im Internet zum Nachlesen unter radiogrischa.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich sind wir morgen wieder zurück, wie immer nach der 5 Uhr im Radio von hier. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.